Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Wenn auf dem Bildschirm Meldungen auftauchen, Explosionen, gleich mehrere in Beirut, dann wird man natürlich sofort hellhörig und bestimmte Assoziationsketten gehen nicht mehr aus dem Kopf. Libanon, das ist ein Land im Dauerkonflikt, das immer tiefer im Chaos versinkt. Das alles wissen wir. Die Menschen leiden und die Politik schafft es nicht. Und wenn es dann solche Ereignisse gibt, steht natürlich sofort die Frage im Raum, war es ein Anschlag? Es ist alles möglich. Und heute Abend, was wir jetzt wissen, es gibt viele, viele Tote, das ist das eine. Schwere Explosionen, möglicherweise waren es militärische Dinge, die da explodiert sind. Wer dahinter steht, wir werden versuchen, zu Beginn der Sendung das zu klären, was wir zum jetzigen Zeitpunkt klären können. Dann haben wir unter anderem die folgenden Themen. Corona wird uns weiter beschäftigen, die Debatte um die Demonstrationen und um die Schulstarts. Beides ist heute wichtig. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet und sein Integrationsminister Stamp sind in einem griechischen Flüchtlingslager gewesen. Wir werden darüber berichten und ein Interview mit Joachim Stamp führen. Anschließend natürlich der Cum-Ex-Skandal, von dem Sie gerade auch in den Nachrichten gehört haben. Wir werden ihn näher beleuchten. Kühnert gibt den Juso-Vorsitz auf und in der AfD Herr Kalbitz lässt den Fraktionsvorsitz vorerst ruhen. Der spanische König wird uns dann am Ende beschäftigen, bevor wir natürlich wie immer auch in die Kommentarspalten von morgen schauen. Wir beginnen in Beirut. Tote und schwere Explosionen, viele, viele Tote. Der Rest ist noch nicht klar. Björn Blaschke.
Die Videofilmchen und Fotos in den sozialen Medien ergeben ein relativ klares Bild. Zunächst kommt es am späten Nachmittag im Hafen von Beirut zu einer kleineren Explosion. Sekunden später folgt eine deutlich stärkere. Die Folge: eine helle Wolke, die pilzförmig in den Himmel aufsteigt. Danach Feuer und schwarzer Qualm. Die Bilder, die kurz darauf entstehen und um die Welt gehen, zeigen eine massive Zerstörung. Leute, die Mitmenschen bergen. Gebäude in der Nähe des Hafens, der im Zentrum von Beirut ist, sind komplett zerstört. Von anderen Häusern, etwas weiter entfernt, wurden die Balkone abgerissen. Autos, die die Detonationswelle durch die Luft geschleudert hat, sind Schrott. Und immer wieder Krankenwagen und Löschfahrzeuge, die sich ihren Weg durch die Trümmer bahnen. Sami Nader, der Leiter des Levantinischen Instituts für strategische Angelegenheiten, redet bei Al Jazeera International. Das ist die größte Explosion, die es im Libanon je gegeben hat, nach meiner Erfahrung und meinem Wissen. Die Zerstörungen im Hafengebiet sind stark. Ich denke, dass das gesamte Hafengebiet demoliert ist. In einem Radius von 20 Kilometern sind Fensterscheiben von der Detonationswelle geborsten. Wir wissen noch nicht, was genau passiert ist. Aber es ist schlimm. Was passiert ist, darüber gibt es verschiedene Spekulationen. Zeitweilig war von einem israelischen Angriff die Rede auf ein Waffenlager. Denn im Libanon ist die Hezbollah beheimatet, der Erzfeind Israels. Einen Angriff der Israelis schloss die Hezbollah wiederum aus, wie auch die israelische Regierung. Aus libanesischen Sicherheitskreisen heißt es nun, die Explosionen könnten durch altes Sprengmaterial verursacht worden sein. Es handelte sich vielleicht um schon vor Jahren konfisziertes Material, das in einem Gebäude im Hafen gelagert worden sei. An anderer Stelle heißt es sei kein Sprengmaterial in die Luft geflogen, explosive Stoffe seien explodiert. Ammoniumnitrat sei beispielsweise im Hafen von Beirut gelagert worden. Es müssten nun jedenfalls erst einmal Untersuchungen angestellt werden. Sie würden zutage bringen, was die Doppelexplosion ausgelöst hat. Der Präsident des Libanon, Michel Aoun, hat am Abend den Nationalen Sicherheitsrat zusammengerufen. Und der wird sicherlich klären müssen, warum welches Material ungesichert im Hafen von Beirut gelagert wurde.
Soweit der Bericht von Björn Blaschke. Wir werden Sie im Laufe der Nacht und morgen früh weiter darüber informieren, wenn es neue Einzelheiten gibt. Die Zahl der Corona-Infektionen in Deutschland ist wieder gestiegen. 879 neue Fälle sind gemeldet worden. Das ist das eine. Die sogenannte Reproduktionsrate liegt knapp über 1. Und ansonsten geht die Debatte weiter. Haben wir schon die zweite Welle? Es gibt viele Mediziner, die sagen, ja, sie ist längst da. Und ansonsten taucht natürlich die Frage auf, was heißt das für den Schulbeginn? In ersten Bundesländern ist es soweit, in anderen kommt es. Gudula Geuter hat diese Debatte.
Demonstrationsrecht ja, aber in welchen Grenzen? Nach den massenhaften Verstößen gegen Auflagen am Wochenende bei Großdemonstrationen gegen die Corona-Einschränkungen wird wieder über das Versammlungsrecht diskutiert. Die Kritik an den Demonstranten ist fast allgemein. In der ARD betont nur der AfD-Co-Chef Tino Chrupalla:
Wir sind darüber froh, dass diese Demonstration so friedlich abgegangen ist, dass sich politische Unterschiede auch dort nicht dargestellt haben. Hier sind die Menschen für Freiheit und für ihre Grundrechte auf die Straße gegangen.
Andere dagegen fordern mehr Strenge. Armin Schuster hatte schon zuvor gefordert, Demonstrationen im Zweifel auch zu verbieten. Auf die Frage, ob das Versammlungsrecht nachjustiert werden müsse, antwortet der CDU-Innenpolitiker in der ARD:
In jedem Fall müssen wir darüber reden.
Und er appelliert an die Justiz:
Auch die muss sich überprüfen, dass ein Brockdorf-Beschluss des Verfassungsgerichts hier eventuell nicht gilt. Weil nicht in der Versammlung entsteht die Gefahr, sondern danach. Und das in ganz Deutschland. Das kann für uns am Ende bedeuten, dass wir eine Versammlung eben von vornherein verbieten, wenn der Anmelder nicht kooperativ ist.
Zu Beginn der Corona-Zeit wurden viele Demonstrationen nicht zugelassen. Auch Gerichte stützten das anfangs, bis das Bundesverfassungsgericht klarmachte, gegebenenfalls dürfen Auflagen hoch sein, aber das Versammlungsrecht muss ausgeübt werden können. In diesem Sinn sagt im Spiegel auch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht, sie finde es ganz wichtig, dass wieder Demonstrationen stattfinden können, Menschen dort ihre Meinung äußern können, auch zur aktuellen Corona-Politik der Regierung. Zugleich fordert das SPD-Mitglied konsequenteres Durchgreifen bei Verstößen. Ähnlich Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow und im Deutschlandfunk sein Parteifreund, der Co-Fraktionsvorsitzende der Linken, Dietmar Bartsch.
Wir haben eine Verantwortung, aber das heißt nicht, dass damit unser Grundgesetz und alles andere ausgehebelt werden kann. Das sollte nicht sein. Die Demonstrationsfreiheit ist ein ganz, ganz hohes Gut, was es zu verteidigen gilt. Aber genauso muss es eben auch ein Beachten der Regeln geben. Und wenn dort dann gerufen wird, wir sind die zweite Welle, dann hat das auch was Menschenverachtendes. Und das kann man dann nicht zulassen. Deswegen ist es auch richtig, dass man die Regeln durchsetzt. Das ist Verantwortung des Staates.
Der Akzent freilich unterscheidet sich. Ramelow weist darauf hin, dass Demonstrationen bei Verstößen schon immer aufgelöst worden seien und kritisiert, am Samstag hätte es auch so sein müssen. Dagegen verteidigt es Bartsch, dass die Behörden erst nach mehreren Stunden durchgegriffen haben.
Dort sofort zur Auflösung zu schreiten, das hätte ich unangemessen gefunden. Weil, wissen Sie, dann kommen wir in eine Situation, dass wir wirklich über Verbote von Demonstrationen reden. Und ich finde, das ist unangemessen.
Vor großen Demonstrationen wird derzeit, wie auch in Berlin zuvor, mit den Veranstaltern über Auflagen und Schutzkonzepte verhandelt. Im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag weist der Verwaltungsrechtsexperte Ulrich Battes darauf hin, dass es bei der Prognose über den Verlauf durchaus auch auf die Person der Veranstalter und frühere Erfahrungen ankomme.
Und deshalb wird man mit Sicherheit sagen können, dass eine erneute Demonstration aus diesen Kreisen natürlich mit strikten Sicherheitsauflagen versehen würde, auch was die Zahl der Teilnehmer angeht. Auch das ist vom Verfassungsgericht gebilligt worden.
Im Zweifel müssten Strafen sein, so im Bayerischen Rundfunk Landesinnenminister Joachim Herrmann.
Wir vollziehen das jedenfalls konsequent und es wird ohnehin zurzeit diskutiert, inwieweit wir in bestimmten Bereichen hier die Bußgelder noch weiter erhöhen müsssen.
Nur auf die Vernunft der Menschen könne man nicht setzen, glaubt auch die liberale und frühere Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger und meint damit nicht nur das Geschehen auf Demonstrationen. Im Deutschlandfunk Kultur betont sie,
sondern natürlich auf Regeln und Durchsetzung, das heißt auf Kontrolle in Bahnen, S-Bahnen, U-Bahnen.
Wie die Bahn die bestehende Maskenpflicht durchsetzt, sollte, wird derzeit diskutiert.
Soweit der Bericht von Gudula Geuter. Was die türkische Regierung seit Wochen fordert, ist jetzt eingetreten. Die Bundesregierung hat heute grünes Licht für Urlaubsreisen an die türkische Westküste gegeben, allerdings auch nur da. Dieser Schritt ist von erheblicher wirtschaftlicher, aber eben auch von politischer Bedeutung und er ist hoch umstritten. A, aus politischen Gründen, aber eben natürlich auch aus medizinischen Gründen. Theo Gers.
Wochenlang hatte die türkische Regierung in Berlin darauf gedrängt, jetzt hat die Bundesregierung eingelenkt. Die Reisewarnung für die vier wichtigsten türkischen Urlaubsregionen Antalya, Izmir, Aydin und Mugla wird ab heute aufgehoben. Die Türkei hat für diese vier Regionen ein spezielles Tourismus- und Hygienekonzept entwickelt, um sicheren Tourismus unter den Bedingungen der Corona-Pandemie zu realisieren. Konkret heißt dies unter anderem, dass jeder Urlaubsrückkehrer vor der Ausreise noch in der Türkei einen negativen Corona-Test nachweisen muss, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die Türkei wird diese Testzertifikate kontrollieren. Dies gilt unabhängig davon, in welcher türkischen Provinz sich die Ausreisenden aufgehalten haben und auf welchem Weg sie die Türkei verlassen wollen. So soll verhindert werden, dass Reisende, die sich im Urlaub angesteckt haben, nach Deutschland zurückkehren. Die Türkei-Besucher müssen den Test selbst bezahlen. Er soll zwischen 15 und 30 Euro kosten. Wer dabei positiv getestet wird, muss sich in der Türkei in Quarantäne bzw. in ärztliche Behandlung begeben. Der Deutsche Reiseverband begrüßte die Teilaufhebung der Reisewarnung. Damit sei eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen zumindest zum Teil wieder offen.
Soweit der Bericht von Theo Gers. Die Zustände auf den griechischen Flüchtlingsinseln sind zum Teil katastrophal, ja man kann auch sagen menschenunwürdig, das ist alles bekannt, obwohl das ein oder andere versucht wird. Heute nun hat es dort Besuch gegeben, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet war dort, mit ihm sein Integrationsminister Joachim Stamp. Solche Besuche dienen natürlich der Sache, aber sie haben immer auch in diesen Tagen, zumal wenn Herr Laschet unterwegs ist, natürlich andere Hintergründe. Tobias Zacher zunächst mit einem Bericht.
Die Stimmung ist aufgeheizt im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Dabei war er rund eine Dreiviertelstunde lang ruhig verlaufen, der Besuch von Ministerpräsident Armin Laschet von der CDU in Europas größtem Flüchtlingslager. Doch nach einiger Zeit spricht sich anscheinend unter den Einwohnern des Camps herum. Diese Besuchergruppe ist nicht nur besonders groß, es sind internationale Journalisten dabei, sogar Politiker. Also machen die Einwohner von Moria ihrem Unmut Luft. Der eigentlich gewollte Besuch von Laschet im sogenannten Dschungel des Camps, er muss verschoben werden. 14.000 Menschen leben in Moria, ausgelegt ist das Camp für 3.000. Die meisten von ihnen leben nicht innerhalb der Mauern des ehemaligen Militärstützpunktes, sondern wild drumherum verteilt, im Dschungel, aus Zelten, Holzhütten und Schlafstellen unter offenem Himmel. Die meisten der Menschen kommen aus Afghanistan, Syrien und dem Kongo. Die aufgeregte Szene am Ende des Campbesuchs, sie hat Armin Laschet beeindruckt.
Wir haben dort erlebt den Aufschrei der Verzweifelten. Es ist und bleibt eine Aufgabe für Europa. Wir dürfen die griechische Regierung mit dieser Situation nicht alleine lassen.
Nordrhein-Westfalen nimmt in diesen Wochen 220 Menschen auf aus den Lagern auf den griechischen Inseln. Kranke Kinder mit ihren Eltern und Geschwistern. Aus diesem Grund ist Laschet nach Griechenland gereist, besucht auf Lesbos das Elendslager Moria, aber auch das Vorzeigecamp Kara Tepe ganz in der Nähe. Er will sich selbst einen Eindruck der Lage machen.
Es ist eine Situation der Perspektivlosigkeit und ich denke, die ganze Europäische Union muss jetzt wach werden. Die deutsche Ratspräsidentschaft bietet die Chance, eine dauerhafte Lösung zu entwickeln.
Eine große Hoffnung, die der Ministerpräsident formuliert. Manche würden sie unrealistisch nennen. Seit 5 Jahren schafft es die Europäische Union nicht, in der Flüchtlingsfrage voranzukommen. Erik Marquardt, Europapolitiker der Grünen, fordert mehr Engagement von Laschet.
Ja, es ist natürlich nicht gut, wenn man hier einfach Kondolenzbesuche macht. Man muss sich schon überlegen, welche Möglichkeiten hat man, die Situation hier zu verbessern. Und ich glaube, dass Nordrhein-Westfalen sicherlich auch mehr Druck noch auf das Innenministerium in Deutschland ausüben kann.
Armin Laschet setzt vor allem Zeichen während dieses Besuchs, trifft den griechischen Premier, den Außenminister, Hilfsorganisationen und er versichert den Griechen, wir vergessen euch nicht. Donnerstag früh reist Laschet zurück nach Nordrhein-Westfalen. Dort wartet die Corona-Pandemie auf ihn und das weiter offene Rennen um den CDU-Parteivorsitz.
Das war der Kollege Tobias Zacher. Wir bleiben beim Thema und wollen mit einem reden, der mitgefahren ist. Joachim Stamp, der Integrationsminister aus Nordrhein-Westfalen, ist jetzt bei uns am Telefon. Noch in Griechenland. Schönen guten Abend, Herr Stamp.
Guten Abend, Herr Zuhalde.
Herr Stamp, zunächst einmal, welche Eindrücke haften Ihnen heute Abend ganz besonders im Kopf?
Ja, wir haben heute das Lager in Moria gesehen. Wir haben auch das in Kara Tepe gesehen. Das ist ein wesentlich besseres Lager, aber in Moria, wenn Sie also da in den irregulären Bereich gehen, das, was allgemein als Dschungel bezeichnet wird, das sind schon erschütternde Bilder. Und ich habe mir ja international eine ganze Reihe Einrichtungen angeguckt. Und wenn ich sehe, dass in einer Einrichtung, für die letztendlich die Europäische Union ja mitverantwortlich ist, Menschen schlechter versorgt werden, als es im Irak dort für die Jesiden geschieht, dann muss man das schon sehr, sehr nachdenklich machen, beziehungsweise man stellt eben fest, dass es einen akuten Handlungsbedarf gibt.
Jetzt fragt man natürlich, muss man da hinfahren, um das zu erkennen?
Es ist nochmal was anderes, wenn Sie es vor Ort sehen, weil Sie dann auch mit denjenigen, mit denen Sie über mögliche Aufnahmeprogramme von vulnerablen Personen sprechen, ganz anders argumentieren können. Und wenn man dann das Ganze auch wirklich aus eigener Anschauung beschreiben kann, ist das nochmal was anderes. Und wir haben ja bereits auch im Vorfeld schon Verantwortung insofern übernommen, als dass wir ja 220 Personen, Kinder mit engsten Angehörigen in Nordrhein-Westfalen aufnehmen. Wir haben darüber hinaus der Bundesregierung angeboten, bis zu 500 Personen zu nehmen. Ich weiß, dass es auch aus anderen Ländern Bereitschaft gibt. Und insofern ist das vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit anzustoßen, dass dann auch die Bundesregierung in Europa nochmal für ein weiteres Kontingent verhandelt. Wir müssen als Europäische Union auf jeden Fall dafür sorgen, dass es solche Zustände wie in diesem Dschungel eben nicht mehr gibt. Das ist auf europäischem Boden einfach unverantwortlich.
Wir reden gleich noch über Europa, aber ist erstmal klar, die griechischen Behörden sind bisher allein gelassen worden. Den Satz kann man und muss man so stehen lassen heute Abend?
Es ist in der Vergangenheit hier auch vieles schiefgelaufen. Und man muss sagen, dass ja nun ausgerechnet der auch von der deutschen Linken immer gefeierte Tsipras ja derjenige gewesen ist, der die Hauptverantwortung dafür trägt, dass das so verwahrlost ist. Und wir merken jetzt, dass es hier von Seiten der griechischen Regierung ein ernsthaftes Bemühen gibt, hier die Zustände zu verändern. Wir haben jetzt einen ausgezeichneten Kontakt hier mit dem zuständigen Staatsminister für Migration und mit dem wollen wir jetzt auch in den nächsten Wochen im engen Kontakt austauschen, was wir auch aus Nordrhein-Westfalen beitragen können, um die Situation zu verbessern.
Der ein oder andere sagt, dass was da passiert, ist die Methode Abschreckung unter der Überschrift, wenn man die Lage verbessert, kommen noch mehr Menschen. Stimmt das oder ist das übertrieben?
Das ist übertrieben, denn die sind ja auch so gekommen. Es ist einfach so, dass wir dringend eine Erneuerung des EU-Türkei-Abkommens brauchen, was ja auch als Element hat, dass die Küstenwache in der Türkei die Menschen davon abhält, diesen auch ja nicht ungefährlichen Weg da über das Meer an dieser Stelle nach Lesbos und auch auf die anderen griechischen Inseln zu gehen. Und ich glaube, dass jetzt es einfach ganz wichtig ist, dass Deutschland hier initiativ wird. Mit der EU-Ratspräsidentschaft muss Horst Seehofer jetzt hier große Anstrengungen unternehmen, dass man hier an dieser Stelle weiterkommt. Sicherlich auch eine Frage auch des Auswärtigen Amtes. Aber natürlich geht es hier auch um die Frage der europäischen Innenminister. Und es ist einfach so, dass Griechenland und die Türkei, das haben wir hier in den Gesprächen ja auch mitbekommen, einfach unglaublich viele Konflikte miteinander haben. Und dann wird eben vieles auch miteinander vermischt. Und insofern wäre es sicherlich sinnvoll, wenn diese Gespräche nicht in erster Linie zwischen Griechenland und der Türkei laufen, sondern es muss die EU mit der Türkei machen und an dieser Stelle eben mit der Ratspräsidentschaft Deutschland.
Sie haben es gerade schon angesprochen, die Zusammenarbeit zwischen der Türkei und Griechenland kann man heute feststellen, wie Sie gerade gesagt haben, die wird so überlastet, auf Deutsch, sie funktioniert nicht.
Das ist richtig und deswegen muss man eben sehen, dass es eigentlich in dem Interesse sowohl Griechenlands als auch im Interesse der Türkei ist, dass man hier dieses Thema aus den anderen Konfliktfeldern ausklammert. Man kann Herrn Erdogan unglaublich viel vorwerfen. Ich würde nie von meiner sonstigen fundamentalen Kritik abrücken. Aber in der Frage Migration muss man sehen, dass die Türkei in den vergangenen Jahren über 3,5 Millionen Syrer im eigenen Land versorgt. Und ein Teil der EU-Türkei-Vereinbarung war ja, dass die EU ihn dabei massiv finanziell unterstützt. Der zweite Teil war, dass die Türkei dafür die Küstenwache anders instruiert, dass keine Boote übersetzen. Und der dritte Punkt ist, dass es einen Verteilmechanismus geben soll, dass diejenigen, die irregulär auf die Inseln gekommen sind, zurückgegeben werden in die Türkei und dafür dann jeweils ein Syrer, der anerkannt ist oder überhaupt ein Flüchtling, der anerkannt ist, in die Europäische Union kommen kann. Dieser letzte Mechanismus hat leider in der Vergangenheit nicht funktioniert. Und das ist etwas, wo ich den Eindruck habe, dass es da schon eine Bereitschaft auch geben kann, von beiden Seiten hier zu einem funktionsfähigen Abkommen zu kommen. Und im Übrigen hat, was das Thema Küstenwache angeht, die Türkei natürlich auch ein Eigeninteresse. Denn in dem Moment, wo klar ist, dass es kaum eine Chance gibt, auf die griechischen Inseln zu kommen, wird auch ein Teil derjenigen, die aus Afghanistan kommen, sich nicht auf den Weg machen. Und das wäre dann auch wiederum eine Entlastung für die Türkei.
Jetzt haben Sie mehrfach angesprochen, dass die Europäische Union irgendetwas tun müsste, hätte, Fahrradkette. Entschuldigen Sie diesen etwas flapsigen Begriff vielleicht in dem Zusammenhang. Da reden wir schon ganz lange drüber. Wir alle wissen, woran es scheitert. Es scheitert an manchen Ländern im Osten Europas, die nicht mitmachen. Als nächstes müssten Sie eigentlich nach Polen, nach Ungarn reisen, oder?
Das ist die Schwierigkeit, die wir haben. Aber es gibt bei vielen Ländern in Europa eine große Bereitschaft, hier die Staaten Griechenland, Italien und auch Spanien zu entlasten. Es ist klar, dass diese drei Länder die Ankunft der Flüchtlinge nicht alleine stemmen können. Und deswegen braucht es da eine Solidarität. Aber wir können auch umgekehrt jetzt nicht, weil sich vier völlig verweigern, dann diesen Prozess nicht fortsetzen. Da muss man eben sehen, dass man die dann möglicherweise auf der anderen Seite finanziell sanktioniert.
Dankeschön. Das war Joachim Stamp, der Integrationsminister aus Nordrhein-Westfalen, noch in Griechenland. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Um 23.30 Uhr beginnen unsere Kurznachrichten. Die haben auch zumindest indirekt mit der Pandemie zu tun. Denn es geht um die Fluggesellschaften, die viel, viel weniger fliegen, als das bisher der Fall gewesen ist. Allerdings die ein oder andere Gesellschaft sieht einen leichten Silberstreif am Horizont, zum Beispiel EasyJet Imke Köhler.
Unsere Buchungen für den Rest des Sommers entwickeln sich besser als erwartet, so der CEO von EasyJet Johann Lundgren bei der Vorlage der Quartalszahlen. Der Billigflieger will im laufenden Geschäftsquartal bis Ende September deshalb voraussichtlich 40% der ursprünglich geplanten Flüge anbieten. Bisher hatte das Management nur mit 30% gerechnet. Trotz der positiven Entwicklung rechnet Lundgren im wichtigen Sommerquartal mit roten Zahlen, wenn auch nicht mehr so tiefroten wie in den letzten Monaten. Im dritten Geschäftsquartal bis Ende Juni hat EasyJet nur 709 Flüge abgewickelt. Damit brach der Flugverkehr der Airline im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 99,6% ein. Der Umsatz sackte entsprechend ab, von 1,76 Milliarden Pfund auf nur noch 7 Millionen Pfund. Vor Steuern und Sondereffekten hat EasyJet damit einen Verlust von rund 325 Millionen Pfund gemacht, nachdem hier ein Jahr zuvor noch ein Gewinn von gut 174 Millionen gestanden hatte.
Wie problematisch diese Situation ist, auch die Reisesituation, sieht man daran, was zum Beispiel in den Niederlanden passiert, aber eben nicht nur dort. Dort haben sich innerhalb einer Woche die Zahlen auch wieder verdoppelt. Einzelheiten dazu von Ludger Katzmierczak.
In den vergangenen 7 Tagen wurden fast 2600 Niederländer positiv auf Corona getestet. Das ist der höchste Wert seit Mai. In der Woche davor waren es rund 1300 Neuinfektionen, also nur halb so viele. Vor allem in den Großstädten zeigt die Kurve nach oben. Die Behörden führen dies auf das schöne Wetter und einen allzu sorglosen Umgang mit den Schutzmaßnahmen zurück. Als erste Kommunen im Land setzen Amsterdam und Rotterdam daher jetzt auf eine Maskenpflicht. Sie gilt zwischen 6 und 22 Uhr für besonders belebte Plätze, Märkte, Geschäfte und Einkaufsstraßen. Auch die Amsterdamer Wallen sind davon betroffen, das berühmte Rotlichtviertel im Grachtengürtel der Hauptstadt. Zum ersten Mal seit mehr als einem Monat wird Ministerpräsident Rutte am Donnerstagabend wieder eine Pressekonferenz zur aktuellen Lage geben. Falls nötig, so die Pressestelle des Regierungschefs, werden dann neue Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bekannt gegeben.
Der Kohleausstieg wird jetzt konkret. Erste Steinkohlekraftwerke können vom Netz gehen, da gibt es Gebote und am Ende derjenige bekommt den Zuschlag, der das wenigste Geld verlangt. Christian Avital.
Teilnahmeberechtigt sind nur Steinkohleanlagen oder Braunkohle-Kleinanlagen, die aktuell noch in Betrieb sind und deren Hauptenergieträger Steinkohle bzw. Braunkohle ist. Wer den Zuschlag in der ersten Runde der Ausschreibungen erhält, richtet sich nach der Höhe des Gebots und dem CO2-Ausstoß der Anlage. Im ersten Schritt sollen Kohleanlagen mit insgesamt 4000 Megawatt stillgelegt werden. Das Bundeswirtschaftsministerium zahlt in der ersten Runde maximal 165.000 Euro pro Megawatt. Nettotonnenleistung. Bewerben sich mehr Unternehmen als Prämien zur Verfügung stehen, erhalten zunächst die Bieter mit den geringsten Geboten den Zuschlag. Diese dürfen dann Stein oder Braunkohle nicht mehr zur Verstromung verwenden und müssen auf alternative Stoffe ausweichen. Bis 2027 soll es in jedem Sommer weitere Anreize für die Stilllegung von Anlagen geben.
Wie die amerikanische Wirtschaft und wie die Menschen, wie denen geholfen werden kann, das ist noch nicht klar. Die Politiker streiten. Eines ist klar, die Nationalparks bekommen mehr Geld. Nicole Markwald.
US-Präsident Donald Trump hat heute in Washington den Great American Outdoors Act unterzeichnet. Das Gesetz sieht einerseits die dauerhafte Finanzierung des Land- und Wasserschutzfonds vor. Außerdem erhalten unter anderem die Nationalparks in den USA über 6 Milliarden Dollar lang benötigte Finanzhilfen. Viele Einrichtungen, Straßen und Tunnel in den Parks gelten als dringend renovierungs- und reparaturbedürftig. Dazu müssen Campingplätze und die Wasserversorgung verbessert werden. Parkplätze sollen instand gesetzt werden und neue Unterkünfte für Parkangestellte sollen entstehen. Die Investitionen gelten als die größten seit den 60er Jahren und wurden parteiübergreifend unterstützt. Die Nationalparks in den USA verzeichnen jährlich rund 300 Millionen Besucher. Wegen der Corona-Krise sind die Besuchszahlen im Vergleich zum Vorjahr um 40% gesunken.
Argentinien ist auch ein Land in der Dauerkrise. Vor allen Dingen die wirtschaftlichen Schwierigkeiten bekommt das Land kaum in den Griff. Es hat schon mehrere Schuldengeschichten gegeben und auch Schuldenerlasse. Heute hat man sich wieder einmal geeinigt. Ivo Maruschik.
Argentiniens Gläubiger erlassen dem Land einen erheblichen Teil seiner Schulden. Die Regierung in Buenos Aires hat inzwischen bestätigt, dass man sich auf einen Plan zur Umschuldung geeinigt hat. Es geht um Staatsanleihen im Wert von 65 Milliarden Dollar in der Hand internationaler Investmentfonds. Diese werden jetzt in neue Papiere getauscht mit günstigeren Konditionen für das hochverschuldete Land. Wie hoch der Schuldenschnitt genau ausfällt, dazu gibt es noch keine Informationen. Das letzte Angebot der Regierung sah einen Verzicht auf knapp 47% der Forderungen vor. Und in einer Mitteilung des Wirtschaftsministeriums heißt es, die Gesamtsumme ändere sich durch die Einigung nicht. Das bedeutet nicht, dass die Gläubiger fast die Hälfte des eingesetzten Kapitals abschreiben müssen. Es geht vielmehr um die Gesamtsumme aus Rückzahlungen und die Zinszahlungen, die Argentinien in den nächsten Jahren leisten muss. Damit endet ein monatelanges Tauziehen. Seit April hat Argentinien die ausstehenden Zahlungen nicht mehr geleistet. Seit Mai ist das Land zahlungsunfähig, zum dritten Mal seit der Jahrtausendwende. Schon vor der Corona-Krise steckte Argentinien in einer tiefen Rezession und die Inflation lag zuletzt über 50%. Außerdem ist das Land auch bei inländischen Gläubigern und beim Internationalen Währungsfonds verschuldet. Die Einigung mit den Gläubigern löst die wirtschaftlichen Probleme Argentiniens also nicht. Die Umschuldung ist aber Voraussetzung dafür, überhaupt wieder handlungsfähig zu werden.
Gleich wird es 23.37 Uhr, das ist bei uns Zeit, auf das Börsengeschehen zu schauen. Die Frankfurter Börse hat heute Dorothee Holz.
Die Furcht vor einer zweiten Corona-Welle und vor noch höheren Staatsausgaben treibt Anleger in sichere Häfen. Gold hat am Abend in New York zum ersten Mal die Marke von 2.000 Dollar je Feinunze übersprungen. Gold gehört zu den großen Profiteuren der Corona-Pandemie. Jüngster Auslöser sind Spekulationen über ein weiteres großes Hilfspaket in den USA. Deutsche Staatsanleihen wurden ebenfalls gekauft, obwohl Investoren dem Staat praktisch Geld dafür geben müssen. Zinsen gibt es schon lange nicht mehr. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert bei minus 0,95%. Apropos Anleihen, ein großes Gesprächsthema war die Einigung Argentiniens mit seinen Gläubigern auf eine Umschuldung in Höhe von 65 Milliarden Dollar. Das Land steckt tief in einer Rezession. Die Pandemie hat die Lage erheblich verschärft. Die Gläubiger hätten einen erheblichen Schuldenerlass gewährt. Argentinien hatte sich im Mai zum 9. Mal in seiner Geschichte für zahlungsunfähig erklärt. Die Lage an den Finanzmärkten bleibt also fragil, bleibt angespannt. Am Aktienmarkt gab es einen kleinen Rückzieher. Der DAX schloss 0,4% tiefer bei rund 12.600 Punkten. Infineon und Bayer haben die Bücher geöffnet. Infineon meldete einen Millionenverlust, ist für das kommende Quartal etwas optimistischer. Die Aktien deutlich im Plus. In der Quartalsbilanz von Bayer stand sogar ein Verlust von 9,5 Milliarden Euro. Das lag an milliardenschweren Rücklagen, vor allem für die Glyphosat-Klagen in den USA. Bayer-Aktien waren Tagesverlierer.
Das war der Bericht von Dorothee Holz. Banken und Großanleger haben den Staat jahrelang ausgenommen. Anders kann man das kaum bezeichnen. Sie haben sich, und das ist jetzt einfach formuliert, Steuergutschriften gleich mehrfach zurückzahlen lassen. Das Ganze hieß Cum-Ex-Verfahren. Und diese Cum-Ex-Geschäfte beschäftigen die Gerichte inzwischen. Eindeutig ist, es ist rechtswidrig. Jetzt gab es Durchsuchungen beim Bankenverband. Brigitte Scholtes.
Die Ermittler durchsuchten Büros am Verbandssitz in Berlin als auch in Frankfurt. Die Durchsuchung solle zur Auffindung von Beweismitteln dienen, die für die Fortführung der Ermittlungen und die weitere Aufhellung des komplexen Sachverhalts von Bedeutung sein können, heißt es von der Staatsanwaltschaft Köln, die dies veranlasst hat. Die Durchsuchungen bestätigt der Bankenverband. Wir kooperieren vollumfassend mit den Behörden, heißt es in einem Statement. Der Verband legt aber auch Wert darauf, dass die Ermittlungen sich nicht gegen den Bankenverband selbst richteten. Noch nicht, könnte man ergänzen, denn das könnte sich ändern. So sagt Ulrich Bremer, Sprecher der Kölner Staatsanwaltschaft.
Wir sind ja immer von Amts wegen verpflichtet, nach Anfangsverdachten Ausschau zu halten, im Rahmen von der Bewertung entsprechender Beweismittel. Und falls sich solch ein Anfangsverdacht ergeben sollte, dann kann eben auch aus dem Zeugenstatus ein Beschuldigtenstatus werden. Aber dafür haben wir im Moment noch keine Anhaltspunkte.
Bei Cum-Ex-Geschäften ließen sich die Anleger die einmal gezahlte Kapitalertragssteuer auf Dividenden mit Hilfe von Banken mehrfach erstatten. Der Schaden ist hoch. Nach Schätzungen von Steuerfahndern hat das die Steuerzahler allein bis Ende 2011 mehr als 10 Milliarden Euro gekostet. Zumindest werden die Ermittler nun die Rolle zu klären versuchen, die der Bankenverband im Cum-Ex-Skandal gespielt hat. Konrad Duffy hat da eine Vermutung. Er ist bei der Bürgerbewegung Finanzwende zuständig für Finanzkriminalität.
Der Verband wusste als erstes von den Cum-Ex-Geschäften, hat nur zögerlich diese Informationen an das Bundesfinanzministerium weitergegeben und dann einen Gesetzesvorschlag gemacht, der das Problem der Cum-Ex-Geschäfte noch weitaus vergrößert hat. Wir reden hier von dem größten Steuerraub der Bundesrepublik.
2007 habe das Ministerium nämlich einen Formulierungsvorschlag der Bankenlobby fast wortgleich übernommen. In den Gesetzen seien so Schlupflöcher für Cum-Ex-Geschäfte offen gehalten worden. Dadurch hätten diese nochmals deutlich zugenommen. Das hatte der Bankenverband jedoch bei früheren Untersuchungen immer abgestritten, so auch im Untersuchungsausschuss des Bundestags vor 4 Jahren. Mehr als 1000 Beschuldigte gibt es in dem Verfahren. Auf 100 Banken haben die Ermittler ihr Augenmerk gerichtet. Auch wenn das Bonner Landgericht in einem ersten Urteil Ende März Cum-Ex-Geschäfte als strafbar ansah, so ermitteln die Behörden weiter. Ein erster Erfolg sei das, nicht mehr, sagt Konrad Duffy von Finanzwende.
Jetzt geht es eben darum, diese Geschäfte so aufzuarbeiten, dass das Geld auch zurückkommt, teilweise. Das ganze Geld werden wir niemals zurückbekommen, aber so viel eben geht. Und es geht auch darum, dass ein Bundesverband der deutschen Banken sich jetzt öffentlich dazu bekennt, was vorgefallen ist und auch sagt, dass solche Methoden nicht mehr genutzt werden. Denn dazu hat er sich nie geäußert.
Die aktuellen Durchsuchungen könnten da dem Kampf gegen Finanzkriminalität Momentum geben, hofft der Experte.
Der Kampf gegen die Finanzkriminalität, das war der Bericht von Brigitte Scholtes. Kevin Kühnert will nicht mehr SPD-Juso-Vorsitzender sein. Genau genommen Juso-Vorsitzender. In der SPD bleibt er. Und da will er weiter Karriere machen, zum Beispiel in dem Bundestag über Berliner Listen. Und das ist einigermaßen schwierig, denn da gibt es auch andere, die über Berlin in den Bundestag wollen. Frank Capellan.
Politische Ämter sind keine Pokale, die man sich in die Vitrine stellt, meint er. Da gilt es immer wieder mal zu prüfen, ob man sich an der richtigen Stelle einbringen kann. Das hat Kevin Kühnert also nun getan und er ist zu dem Schluss gekommen, den Juso-Vorsitz ein Jahr früher als geplant bereits im kommenden November abzugeben. Der 31-Jährige drängt in den Bundestag und er hat sich vorgenommen, als Parteivize dafür zu sorgen, dass die Sozialdemokraten nach der nächsten Bundestagswahl wieder den Kanzler stellen.
Dafür müssen hier alle Räder ineinander greifen. Dafür muss hier alles perfekt laufen. Und ich glaube, dass ich meinen Beitrag am besten dafür als Bundestagskandidat und stellvertretender Parteivorsitzender leisten kann.
Kevin Kühnert hat die Hoffnung auf eine rot-rot-grüne Mehrheit nicht aufgegeben. Er appelliert an die Grünen, einmal darüber nachzudenken, ob die Schnittmengen mit der SPD da nicht doch größer seien als die mit der Union. Ein grüner Ministerpräsident, der für eine Verbrenner-Kaufprämie werbe, das sage doch vieles. Bundesweit macht Kühnert 2017 von sich reden. Frisch zum Juso-Vorsitzenden gewählt, startet er die No-GroKo-Kampagne. Die SPD-Jugendorganisation scheint es damals in der Hand zu haben, ob Deutschland weiter von Union und SPD regiert werden darf.
Wir machen uns klein in der Art und Weise, wie wir mit uns umspringen lassen. Nicht nur, dass wir hier als Zwergenaufstand, da kann ich mit umgehen, mit 1,70 bezeichnet werden. Das ist kein Problem. Aber auch die Art und Weise, wie da unsere Projekte nicht umgesetzt werden. Wenn wir eine Kneipe wären, dann könnten wir sagen, die Union schreibt seit Jahren bei uns an. Und das geht nicht, dass wir auf der Grundlage einen neuen Vertrag abschließen.
Trotz seiner Niederlage zeigt sich Kühnert loyal, später auch gegenüber Vizekanzler Olaf Scholz. Damit verschafft er sich Respekt, auch weil er konstruktiv etwa an einem neuen Sozialstaatskonzept der Partei mitarbeitet. Die ehemalige kommissarische Parteivorsitzende Manuela Schwesig über das Berliner Nachwuchstalent.
Ich arbeite sehr gerne mit Kevin Kühnert zusammen, weil er nicht die Dinge nur gut darstellen kann in den Medien, sondern weil er eben selber sich auch in die Dinge einarbeitet, weil er offen ist für verschiedene Diskussionspunkte und gar nicht so verbohrt, wie das vielleicht auch manchmal dargestellt wird.
Heute macht es fast den Eindruck, als könne sich der scheidende Juso-Vorsitzende mittlerweile sogar mit dem Finanzminister als SPD-Kanzlerkandidaten arrangieren. Olaf Scholz war einst sein schärfster innerparteilicher Gegner. Corona aber hat vieles verändert. Das betont Kühnert auch heute nochmal.
Auch wir finden, dass das Krisenmanagement in der Corona-Krise sehr beachtlich ist und dass insbesondere die sozialdemokratischen Ministerinnen und Minister einen richtig guten Job machen. Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld, großflächige Investitionen. Aber es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Eine Zeit, in der wieder über die Zukunft des Rentensystems, eine gerechtere Besteuerung von Vermögen und die Frage, wie wir bezahlbares Wohnen in Deutschland schaffen, geredet wird. Und da haben wir jetzt über Jahre gesehen, dass mit der Union nicht die Politik zu machen ist, die wir uns wünschen. Und deswegen braucht es ab dem nächsten Sommer andere Mehrheiten.
Im Rennen um den SPD-Vorsitz hatte Kevin Kühnert offensiv für Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans gekämpft. Diese Unterstützung der Jusos trug wesentlich zum Erfolg der beiden bei der Mitgliederbefragung bei. Die neue Spitze holte ihn umgehend in die engste Parteiführung. Kühnert war zudem von vielen Seiten dazu aufgerufen worden, selbst für den Parteivorsitz zu kandidieren. Dafür aber sah er seine Zeit noch nicht gekommen. Nun also erst einmal Bundestag.
Das war der Bericht von Frank Capellan. An Andreas Kalbitz scheiden sich die Geister, nicht nur in der Öffentlichkeit, auch innerhalb der AfD. Wegen seiner Vergangenheit ist er jetzt aus der Partei ausgeschlossen worden. Die große Frage, was heißt das jetzt für den Fraktionsvorsitz in seinem Bundesland in Brandenburg? Er muss diesen Sitz ruhen lassen. Amelie Ernst.
Keine Spaltung, keine Grabenkämpfe, sondern große Einheit. Das ist das Bild, das AfD-Fraktionschef Andreas Kalbitz nach der fast vierstündigen Sondersitzung nach außen vermitteln will. Er bleibt in der Fraktion, aber er lässt seinen Posten als Fraktionschef ruhen.
Und das ist eine Lösung, mit der ich nicht nur sehr gut leben kann, sondern die ich natürlich als Idee auch mitgebracht habe, als ich gekommen bin. Entschuldigung, sonst würde ich ja meinen Job nicht richtig machen.
Ja, es habe auch kritische Stimmen gegeben in der Sitzung. Nicht wenige hätten ihn aber auch als Fraktionschef halten wollen. Doch der Zusammenhalt sei größer als der Zwist, den der Bundesvorstand mit seiner Entscheidung gegen ihn verursacht habe, so Kalbitz.
Ja, es sind momentan etwas unruhige Konstellationen, die aber von außen initiiert worden sind. Das sind ja keine Probleme, die Fraktion hat. Der Landesverband Brandenburg als Partei, als auch die brandenburgische AfD-Fraktion sind dafür bekannt, außergewöhnlich stabil zu sein.
Mit seinem vorübergehenden Rückzug vom Fraktionsvorsitz hat Kalbitz offenbar seine fraktionsinternen Kritiker beruhigt. Auch deren Wortführer Steffen Kubicki, selbst Vizefraktionschef, kann mit der Lösung leben.
Wir haben komplett dem Vorschlag von Herrn Kalbitz zugestimmt und waren alle glücklich, dass er diesen Vorschlag gemacht hat. Das war super gewesen. Zu 100% sind wir rausgegangen aus dieser Sitzung. Wir haben uns offen gesagt, was wir gut und was wir nicht gut finden. Ich habe mir auch an meine eigene Nase gefasst und habe gesagt, vielleicht sollte ich einiges ändern.
Beschwichtigend gewirkt haben dürfte auch die Anwesenheit von Alexander Gauland in der Sitzung. Als politischer Ziehvater von Andreas Kalbitz spricht Gauland immer wieder vom großen Zusammenhalt in der AfD. Und nur von einer kleinen Meinungsverschiedenheit im Umgang mit Andreas Kalbitz.
Dass Herr Meuthen und ich und einige Mitglieder des Bundesvorstands auf der einen Seite wie auf der anderen Seite in dieser einen Frage sehr verschiedener Ansicht sind, hindert uns ja nicht, in anderen Fragen zusammenzuarbeiten, wenn diese Fragen denn aufkommen.
Inhaltlich wurde auch in dieser Sitzung nicht über die politische Vergangenheit von Andreas Kalbitz diskutiert und auch nicht darüber, was denn passiert, wenn das Landgericht den Parteiausschluss bestätigt. Darüber will auch Kalbitz vorerst nicht sprechen.
Der Rest sind ja ungelegte Eier. Es ist völlig uninteressant, jetzt über den dritten Schritt zu reden, wo wir den zweiten noch nicht gemacht haben.
Auch wenn sein Vorstandsamt ruht, Andreas Kalbitz bleibt Teil der Fraktion, denn die hält ihm zumindest nach außen die Treue und setzt damit den AfD-Bundesvorstand weiter unter Druck.
Die AfD und die große Einheit, wer es glaubt, nun ja. Das war der Bericht von Amelie Ernst. Zum Schluss schauen wir nach Spanien. Dort ist der frühere König inzwischen nicht mehr im Land. Wo er hingefahren ist, wir wissen es alle nicht ganz genau. Reinhard Spiegelauer.
Viva el Rey!
Viva!
Viva España!
Viva!
Das waren noch Zeiten. 1975 bei der Krönung von Juan Carlos. Die Welt in Spanien war noch nicht wieder ganz in Ordnung, aber der König hat das Land schnell auf die Demokratiespur gebracht. 1978 war die Diktatur Geschichte. Das haben die Spanier ihrem König nicht vergessen, bis heute nicht. Trotzdem finden sie es nicht in Ordnung, dass er sich jetzt einfach so aus dem Staub macht, weil gegen ihn ermittelt wird. So sieht es jedenfalls für viele aus.
Aber nur weil das ehemalige Staatsoberhaupt umzieht, sagt der Verfassungsrechtler Gabriel Moreno, heißt das noch lange nicht, dass nicht mehr gegen ihn ermittelt wird. Der Ex-König ist nicht aus der Schusslinie und auch nicht das Königshaus insgesamt, findet auch der Politologe Eduardo Bayon. Die Informationspolitik des Königshauses findet er außerdem desaströs. Keine Entschuldigung, keine Bekenntnis zu Fehlern und schon gar keine Ansage, wie sich der Ex-König jetzt eigentlich finanziert, was mit den Bankkonten in der Schweiz ist, dem Geld aus Saudi-Arabien. Das alles wird dem Königshaus also nicht helfen, selbst wenn König Felipe seinem Vater das Exil nahegelegt haben sollte, um sich von seinen Machenschaften zu distanzieren. Alles bleibt doch im Wagen und das sehen auch die Leute so, glaubt Bayon. Exil sei ja auch nicht unbedingt das richtige Wort, findet er. Wenn ausländische Medien von einer Flucht sprechen, dann trifft das doch viel eher, was die Menschen denken, glaubt Bayon. Ein Befreiungsschlag für König Felipe und die Krone ist das alles wahrscheinlich nicht.
Queda proclamado Rey de España, Don Felipe de Borbón y Grecia. Viva el Rey!
Dabei ist Felipe ja 2014 angetreten, um das Image aufzupolieren, nachdem sein Vater es schon ziemlich ramponiert hatte. Aber Juan Carlos ist eben immer noch der Spanien aus der Diktatur in die Demokratie geführt hat, der den Militärputsch beendet hat. Und aus diesem politischen Schatten will Felipe einfach nicht so richtig rauskommen. Vielleicht bräuchte es einen ganz großen Schnitt.
Majestades, Autoritats, Señoras y Señores, estimats amics,
Leonor, die Kronprinzessin, steht jetzt schon öfter im Rampenlicht und der Teenager macht eine gute Figur dabei. Eine Königin Leonor, vielleicht der letzte Trumpf des Königshauses, wenn es so lange durchhält.
Das war Reinhard Spiegelhauer. Fußball ohne Zuschauer, nun ja, das ist nicht ganz besonders und die Fans warten auch. Jetzt immerhin gibt es ein Konzept für die Rückkehr von Zuschauern, allerdings nur eins der DFL, da müssen noch andere mitreden. Tim Brockmeier.
Eines ist mal klar.
Natürlich verfolgen auch wir, die Verantwortlichen in den Clubs und innerhalb der DFL, die aktuellen Entwicklungen der Infektionszahlen.
Und deswegen ist so gar nicht klar für DFL-Boss Christian Seifert wie auch die 36 Erst- und Zweitliga-Clubs, ob, wann und in welchem Umfang das mit der Rückkehr von Zuschauern in die Stadien überhaupt was wird. Denn das
ist keine Entscheidung der DFL, sondern ist eine Entscheidung der politischen Verantwortlichen.
Aber die DFL und die Clubs wollen für den Tag X vorbereitet sein und daher legten sie heute ein weiterentwickeltes Hygiene- und Sicherheitskonzept vor, das auch das potenzielle Szenario Zuschauer in den Stadien beinhaltet. Wenngleich Seifert sagt,
Priorität in Deutschland haben derzeit nicht volle Stadien. Priorität hat nach wie vor die gesundheitliche Situation.
Dieses neue Konzept beinhaltet in Bezug auf Zuschauer vier wesentliche Eckpunkte. Punkt 1, keine Auswärtsfans.
Diese Entscheidung soll dazu beitragen, das potenziell bundesweite Reiseaufkommen von Fans zu reduzieren.
Punkt 2, kein Alkohol in den Stadien. Punkt 3, Maßnahmen zur möglichen Verfolgung von Infektionsketten, beispielsweise durch personalisierte Tickets. Und Punkt 4, kein Verkauf von Stehplatztickets, um
die Kontrolle der Einhaltung von Abstands- und Hygienestandards in den Stadien zu erleichtern.
Keine Gästefans, keine Stehplätze. Schon vor der heutigen Versammlung waren das die beiden Hauptkritikpunkte der organisierten Fanszene in Deutschland. Die Liga aber versucht zu beschwichtigen. Das sei keine Entscheidung gegen die Fans, sondern
das ist eine Entscheidung gegen Corona.
Und überhaupt.
Vollkommen unberührt davon, von diesen Beschlüssen, ist natürlich das grundsätzliche Bekenntnis jedes einzelnen Clubs und auch der DFL zum Erhalt von Stehplätzen im Sinne der Fußball- und Fankultur in Deutschland.
Bei allen Diskussionen und Konzepten und Ideen zur Rückkehr von Zuschauern in die Stadien zum Saisonstart am 18. September ist aber eines klar.
Wir bereiten uns auf alle Möglichkeiten eines Saisonstarts vor. Und der reicht von Spiele ohne Zuschauer, Spiele mit wenigen Zuschauern, Spiele mit ein bisschen mehr Zuschauern.
Denn die letzte Entscheidung trifft eben die Politik. Die Gesundheitsminister der Länder wollen sich in der kommenden Woche mit der Frage Fans zurück in die Bundesliga-Stadien beschäftigen.
Das war der Bericht von Tim Brockmeier. Jetzt kommt der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Die Kollegin Christiana Pucciata hat es für uns. Bitte schön.
Kommentiert werden das Demonstrationsrecht in Corona-Zeiten, der geplante Regelbetrieb in den Schulen und der von der DFL beschlossene Leitfaden zur möglichen Rückkehr der Fans in Stadien der Bundesliga. Zur Debatte über die Demonstration in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen schreibt der Neue Tag aus Weiden: Angesichts des existenziellen Schocks, den die Corona-Pandemie allen beschert hat, reagieren manche mit Realitätsverweigerung. Ganz so wie Kleinkinder, die sich beim Versteckspiel die Augen zuhalten und meinen, man sieht sie nicht. Andere versteigern sich in pubertäre Kraftmeierei. Ihre Vorstellung, dass Freiheit vor allem Erlaubnisse erteilt, ist zerstörerisch. Denn wenn Freiheit ohne Verantwortung wahrgenommen wird, verkommt sie zur Willkür. Auf der anderen Seite sind jene, die angesichts der Pandemie vom Ausnahmezustand und der Allmacht des Staates fantasieren. Sie wollen die Freiheitsrechte, etwa das Demonstrationsrecht, einschränken. Dabei gilt es, Verantwortung und Vernunft stark zu machen. Nur das schützt alle. Die Zeitung Die Welt notiert: Gerade jetzt, inmitten der Pandemie, ist die Frage, wie viel Zweifel wir zulassen, ein Gradmesser für die Stabilität unserer Gesellschaft. Es geht nicht um Corona-Leugner auf der einen und Corona-Versteher auf der anderen Seite. So simpel ist die Lage nicht, auch wenn manche sie gerne so darstellen möchten. Der Weserkurier aus Bremen warnt: Regelschulbetrieb ist allemal ein Wagnis, denn selbst Wissenschaftler sind sich immer noch uneins, welche Rolle Kinder bei der Ausbreitung des Virus spielen. Was im September nach Schulstart geschehen wird, wissen weder Virologen noch Wahrsager. Der Kölner Stadtanzeiger kritisiert die von der nordrhein-westfälischen Landesregierung beschlossene Maskenpflicht im Klassenzimmer. Mit der strengen, aber für sie billigen Maßnahme hat sich die Landesregierung aus der Verantwortung geschlichen. Viel hätte und wäre, aber wenig Plan. So kommt es vielen Eltern vor. Die Augsburger Allgemeine lobt den Leitfaden der DFL. Kein Alkohol im Stadion, keine Gästefans und keine Stehplätze. Das drückt erheblich auf die Stimmung und ist doch sinnvoll. Wünschenswert sind volle Arenen. Skeptisch sind dagegen die Stuttgarter Nachrichten. Nun regiert vielerorts der Leichtsinn, Reiseströme sind schwer zu kontrollieren und auch direkt am Bundesligabetrieb Beteiligte haben wieder mehr soziale Kontakte als noch vor Wochen. Passt in diese Zeit die Vorstellung von gut gefüllten Tribünen in Fußballstadien? Eher nicht. Trotz der beschlossenen Maßnahmen wie Alkoholverbot, Registrierung der Besucher oder das Fernbleiben der Gästefans.
Dankeschön, das war die Kollegin Christiana Pucciata mit dem Blick in die Kommentarspalten von morgen. Das war's hier bei uns. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihr Interesse. Verspreche natürlich, im Laufe der Nacht werden wir Sie weiter informieren über alles, was wichtig ist. Morgen ab 5 Uhr ist dann der Kollege Tobias Armbrüster für Sie da. Um 7.14 Uhr ein Interview mit Frank Montgomery, dem Vorsitzenden des Weltärztebundes. Thema Corona natürlich. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Kommen Sie gut durch die Nacht. Alles Gute, bis demnächst und tschüss.